Eine doch etwas längere Pause. Das war eigentlich so nicht geplant. Wir befinden uns schon mitten in der aktuellen Spielzeit, der 30. Saison in der Penny DEL. Und einige von euch haben bereits gefragt, wann der DEL-Podcast zurückkehrt. Eiskalt auf den Punkt ist mit dieser Folge zurück. Wir hoffen, dass es euch allen gut geht und ihr auch weiterhin fleißig dabei seid, wenn hier interessante und hörenswerte Themen besprochen werden. Ich habe bereits vor längerer Zeit ein, wie ich finde, sehr angenehmes und offenes Gespräch mit Andy Renz geführt. Ihn hört ihr in den kommenden Minuten. Renzi, so sein Spitzname, kennt ihr sicherlich als Experten bei Magenta Sport oder noch als Aktiven auf dem Eis. Für Schwenningen, Köln sowie für die Nationalmannschaft war er aktiv. Ich habe mit ihm jedoch über sein Buch gesprochen, in dem er total offen und schonungslos über die schwierigen Seiten in seinem Leben berichtet. Und dies tut er hier auch für euch. Es geht um Affären, um Ängste und wie er selber den Weg aus seinem Doppelleben wieder herausgeschafft hat. Natürlich wollte ich auch von ihm wissen, wie er bei diesen ganzen Turbulenzen überhaupt noch erfolgreich Eishockey spielen konnte. Dein härtester Gegner bist du selbst. So heißt das Buch von Andy Renz, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Damit dann auch direkt ins Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Euer Konstantin.
Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch und sage Hallo, Andreas Renz.
Schön, dich zu hören und danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, Renzi. Wir wollen heute nicht über Eishockey sprechen, sondern über dein neues Buch, was du geschrieben hast, finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben im Vorwege ja auch ein, zwei Mal schon telefoniert und du hast mir ein bisschen was erzählt. Und dennoch, wenn wir auch, also so ganz ohne Eishockey geht es natürlich nicht. Deswegen kurz die Frage, die Saison, die 30. steht an, wir starten Mitte September. Ist die Vorfreude bei dir schon da oder konntest du dich bislang noch nicht so in die Materie einarbeiten, weil du eben andere Themen jetzt die letzten Tage und Wochen hattest?
Also grundsätzlich Vorfreude immer da. Ich liebe Eishockey und 30. Jahr, wow. Ich war im Gründungsjahr mit dabei. Es war mein erstes Profijahr, war im Gründungsjahr. Deswegen ist es natürlich spannend und gleichzeitig denkst du, okay, 30 Jahre, wo ist die Zeit hin? Aber ich bin noch nicht so tief in der Materie drin. Auch ich bin ja wieder dieses Jahr bei Magenta Sport als Experte dabei, aber ich muss die alles ein bisschen nach hinten anstellen. Die letzten Wochen waren wirklich intensiv jetzt, was die Buchveröffentlichung angeht, viele Presseanfragen, also positiv, aber auch ganz schön herausfordernd für mich.
Glaube ich. Und gibt es dennoch, du hast sicherlich ein paar Transfers mitbekommen, was die Clubs so in der Sommerpause gemacht haben. Gibt es so einzelne Spieler, wo du sagst, vielleicht auch der ein oder andere, der wieder zurückgekommen ist, wo du dich besonders freust, dass die wieder in der Liga bei uns sind?
Ja, vorneweg natürlich die deutschen Spieler, Wissmann, Kühnhackl. Ja, du gönnst natürlich jedem, der irgendwo im Ausland ist und da in einer Wahnsinnsliga spielt oder in die NHL. Aber wenn ich wirklich so egoistisch für mich bin, dann würde ich sagen, ja mega, dass wir solche deutsche Spieler jetzt in der Liga haben. Macht die Liga besser, ist natürlich nochmal Spieler mit Identifikationscharakter, wo die Liga prägen werden. Ich finde es mega schön, ich begrüße es. Generell muss ich sagen, ja, da wird ganz schön aufgerüstet. Da kommen Spieler. Also ich freue mich unglaublich auf die Saison.
Wirklich abschließende Frage dazu. Siehst du denn auch gerade jetzt nochmal, klar, jetzt haben wir so diese Sommermonate hinter uns, aber mit der WM in Finnland gab es ja nochmal ein absolutes Highlight mit der Silbermedaille von den Jungs von Harry Kreis. Siehst du aktuell so das deutsche Eishockey auch gerade mit deiner Erfahrung und Blick auf die letzten Jahre oder Jahrzehnte, siehst du die Ausgangsposition vielleicht so gut wie entweder lange nicht mehr oder noch nie, was das deutsche Eishockey angeht? Oder ist das vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen? Was meinst du?
Ne, ich glaube, die Karten stehen gerade wirklich gut für unseren Sport. Ich glaube, wir hatten schon mal gute Ausgangspositionen nach guten WM-Teilnahmen. Dann kann man mit irgendwelche Bad News, dass irgendein Club in die Schieflage kommt, dass irgendwo wieder Theater war, aber so mein Eindruck jetzt gerade passt. Wir haben eine Nationalmannschaft, die unglaublich performt und jetzt schon über Jahre und mit dieser WM, die einfach fasziniert hat. Der Fußball lahmt, kommt uns gut zugute. Ich meine, das war jetzt nicht nur mal ein schlechtes Jahr, sondern es ist einfach eine schlechte Tendenz, die der Fußball hinlegt. Das heißt, viele sind einfach, wenden sich da ab und sagen, pass auf, es ist gerade langweilig, die Nationalmannschaft anzuschauen. Anzeichen sind gut. Und nochmal, und dann kommen Spieler zurück, wo du sagst, ja, die kannst du nochmal in den Mittelpunkt stellen, große Namen, ich meine, Kühnhackl, den kennt man halt, nicht nur von sich, sondern auch eben diesen ganzen Name, tut der Liga gut, und ich glaube jetzt, also wenn ich jetzt, wann dann, also lass uns da gemeinsam, also jeder, der im Eishockey supportet, ob es Sponsor ist, ob es Fan ist, ob es Spieler ist, also ich glaube, wir haben echt ein Jahr vor uns, wo wir in Deutschland einen Riesenschritt nach vorne gehen können.
Ja, besser kann man es höchstwahrscheinlich nicht sagen. Und dann lass uns mal den Übergang finden zu dem großen Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich über dein Buch. Ich habe es jetzt selber noch nicht durchlesen können, aber du hattest mir netterweise ja ein paar Informationen vorab geschickt. Vielleicht als Einstiegsfrage, wie kam es dazu, bevor wir dann auch über die thematischen Inhalte sprechen, wie kam es dazu, was war das für ein Prozess bei dir, dass du gesagt hast, ich schreibe ein Buch?
Ich bin ganz ehrlich, es war nicht der Impuls zu sagen, okay, Andi Renz war ein besonders toller Eishockeyspieler und schreibt jetzt ein Buch über seine tollen Eishockey-Leistungen. Das war es eben nicht. Da gibt es bessere Spieler, da gibt es herausragende Spieler. Bei mir war es wirklich eine Lebenskrise. Ich bin schon während meiner aktiven Zeit als Profi in eine tiefe Beziehungskrise gefallen. Ich war da wirklich sehr verzweifelt, was das Thema Beziehung angeht. Und so das Eishockey war, das war meine große Liebe, es war aber auch mein Halt. Und als ich mich dann so schwer verletzt habe, damals mit meiner Augenverletzung, als ich meine Karriere beenden musste, dann bin ich wirklich so auf den Boden aufgekommen meines Lebens und würde sagen, okay, es war die schlimmste Zeit. Der Eisenrenz, so wie ich damals genannt wurde, den gab es nicht mehr. Und dann zeitgleich mit dieser Beziehungskrise, ich war einfach ja da in einer wirklich schweren, schweren Lebenssituation und habe dann einen Weg gefunden, es zu verändern, da rauszukommen, einen ganz anderen Blick aufs Leben zu bekommen und habe dann nach dieser Zeit gesagt, wow, das hat mich so fasziniert, diesen Prozess, wie man zum einen reinkommt, aber wie man wichtigerweise wieder rauskommt, dass da so ein Impuls war, okay, ich möchte ein Buch schreiben, aber keinen irgendwo jetzt langweiligen Ratgeber oder irgendwo so drei Schritte, um das Leben zu verändern, sondern ich sage, okay, ich nehme einfach meine Geschichte und die radikal ehrlich, auch ein Stück weit schonungslos, dass ich halt einfach ja, mich dann ein Stück weit nackig mache und sage, okay, so war es damals in meiner Beziehung. Ich hatte damals eine Affäre, so bin ich fremdgegangen, auch sehr ins Detail, weil ich einfach möchte, dass sich Menschen mit dem Buch identifizieren, und zwar nicht mit dem Profi Andi Renz, sondern mit diesem Mensch, der halt ja eine schwere Zeit hatte, um dann vielleicht so den Aha-Effekt zu bekommen, ah, okay, jetzt entdecke ich Parallelen. Und bei mir selbst habe ich vielleicht den blinden Fleck, aber weil ich es im Buch lese, wie der den Weg gegangen ist, wie der vielleicht Zusammenhänge bekommen hat in seiner Kindheit, um dann das Leben zu verändern. Das war so der Impuls und ja, jetzt liegt es hier neben mir. Und das ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre war der Prozess des Schreibens. Mhm.
Ja, schon jetzt die Sachen, die du erzählt hast, natürlich unglaublich spannend und ergeben sich natürlich sehr, sehr viele, wie ich finde, spannende Nachfragen. In der Tat, das hatten wir eben auch schon gesagt, wir sprechen jetzt an einem Freitag. Du hast, glaube ich, gestern das habe ich bei dir auf Social Media gesehen, gestern hast du deine Buchexemplare ausgepackt, richtig?
Ja, gestern war der besondere Moment. Also es ist wirklich sehr, sehr besonders. Also es war, glaube ich, ein besonderer Moment, das Buch irgendwo loszulassen. Also loszulassen, das heißt, den Stichtag zu haben, okay, jetzt kannst du nichts mehr verändern. Das hat wirklich was mit mir gemacht, zu wissen, okay, jetzt geht es in den Druck, ich kann es aber auch kein Wort mehr verändern. Das war sehr spannend und ich glaube, gestern dieser Moment, ja, du arbeitest 2 Jahre in einem Projekt und du sprichst über das Buch, du siehst es vielleicht digital, aber du hast es halt nicht in den Händen. Und gestern kam dann wirklich der Postbote, hat geklingelt und hat dann dieses Paket gebracht. Es war schön, wir hatten eine Freundin da, meine Kinder waren da und wir haben dann gemeinsam den Karton aufgepackt und haben, ja, alle dann in dieses Buch rein. Und wenn du deine Kinder siehst, die dann die Bilder anschauen, oh Papa, und sind noch sehr kleine Kinder. Große Freude, war ein sehr besonderer Moment gestern.
Und bevor wir das vergessen, ist natürlich auch noch ganz wichtig, das Buch wird es ab Mitte September, sagtest du, glaube ich, ist das erhältlich, richtig?
Nee, schon nächste Woche, also 30. August, also es wurde jetzt Anfang dieser Woche ausgeliefert, das heißt an Amazon, an die ganzen Buchläden und offizieller Verkaufsstart ist der 30. August, dann hoffe ich, dass es ja im Buchladen um die Ecke dann irgendwo steht und ansonsten natürlich online zu bestellen. Und das kann man jetzt schon, also bestellen kann man das Buch jetzt schon überall auf den Plattformen, Amazon. Aber ich bin Freund des Buchladens um die Ecke, deswegen, wenn jemand Interesse hat, bitte geht's an den Buchladen um die Ecke und supportet die.
Gut, also 30. August, das highlighten wir auf jeden Fall hier nochmal und nehme ich auch nochmal in die Shownotes. Und dann lass mich mal nachfragen, du hast eben, wie gesagt, schon viele Sachen gesagt. War dieses radikal ehrlich zu sein, war das die größte Herausforderung für dich oder war das eigentlich gar nicht so problematisch, beziehungsweise war für dich immer klar, wenn du das dann so aufschreibst, dein Leben und diese Lebensphasen, wie du sie eben geschildert hast, dann funktioniert es nur, wenn man eben so radikal ehrlich ist. Denn ich könnte mir vorstellen, das ist ja, das kennt man ja von sich selber, das ist ja oftmals die größte Herausforderung, finde ich, zu sich selber ehrlich zu sein und überhaupt ja so ganz knallhart ehrlich zu sein.
Ja, vor allem in der Gesellschaft, in der wir irgendwelche Rollen erfüllen müssen. Und so eine Rolle war ich halt auch drin. Irgendwo warst du da halt der harte Eishockey-Profi. Ich war dann eben noch der Eisenrenz und Kapitän und so das Herz der Mannschaft und bin vorangegangen, hat mir keine Schwächen erlaubt. Es hat keinen interessiert, wie es dahinter aussieht. Ob da was ja sehr Verletzliches, was sehr Sensibles. Ich hatte sehr viel Versagensängste. Das heißt, ja, vor jedem Spiel saß ich halt eine Stunde auf der Schüssel und es hat aber keinen interessiert. Ja, was da dahinter war. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte dieses Tabuthema brechen, dass ich ganz ehrlich über meinen Minderwert spreche, gegen den ich unbewusst immer gekämpft habe in meinem Leben, während meiner Karriere, gegen meine Versagensängste, gegen meine ja, anderen Krisen, die ich hatte. Und ich glaube, einfach so ein Tabuthema zu brechen, darüber zu sprechen, zu sagen, okay, so war das. Also, weil tief drinnen haben die meisten Menschen so ein Thema, dass sie sagen, okay, tief drin habe ich einen eigenen Minderwert oder ich habe Ängste oder ich habe Trauer oder ich habe da irgendwas und komme damit selbst nicht klar und lenke mich vielleicht ab mit dem Kühlschrank auf und die Praline rein oder das Schnäpschen oder Shopping oder irgendwann materiellen Dingen, aber es ist eigentlich nur ein Weglaufen von sich selbst. Und das ist halt mir passiert, dass ich mit diesem ganzen Kampf, mit dieser Härte, mit dieser Rüstung Eisenrenz, wenn ich ganz ehrlich bin, ein Stück weit von mir weggelaufen bin, denn ich nämlich von was sehr Verletzlichem, was sehr Sensiblem und großen Ängsten. Und irgendwann hat dann halt geknallt und ich bin halt genau da rausgekommen, weil wir können halt nicht weglaufen, irgendwann holt es uns ein.
War es denn damals so, dass du, konntest du mit Leuten damals drüber sprechen, über diese Probleme und auch über die Ängste, oder war das aufgrund der, ich meine, viele sagen ja auch den Sportarten und auch unserer Sportart nach. Beim Thema Fußball nimmt man das auch immer wieder wahr, finde ich, dass so dieses Thema, ja, man darf keine Schwäche zeigen und so, ist eher nicht so angesagt. War das damals so oder lag es vielleicht zugleich auch an dir selber, dass du noch gar nicht so bereit warst, wie du jetzt darüber sprechen kannst, dass du damals noch gar nicht so bereit warst, irgendwie auch dich so zu öffnen und zu sagen, wo die Probleme liegen?
Ja, ich glaube schon, dass ich so aufgewachsen bin, dass ich es mit mir alleine ausmachen muss. Ich habe einfach auch ein paar traumatische Ereignisse gehabt in meiner Kindheit, die nicht einfach waren. Und irgendwo habe ich geglaubt, okay, ich muss es mit mir selber ausmachen, ich muss selber stark sein. Und dann bin ich eben in so ein Muster gekommen, das sehr toxisch ist und in dem ja viele Menschen stecken. Man muss stark sein, man muss jetzt in unserer Sportart seinen Mann stehen oder Frauen-Eishockey seine Frau stehen. Man muss einfach stark sein. Und ich habe mir das auch gar nicht zugestanden, dass Schwäche, also Schwäche war für mich im Leistungssport, Schwäche bin ich ein Leben lang, habe ich ausradiert aus meinem Leben. Schwäche gab es nicht, weil Schwäche hat bedeutet, dann kann ich nicht spielen. Wenn ich nicht spiele, kriege ich keinen Vertrag mehr. Und wenn ich keinen Vertrag mehr bekomme, bin ich niemand. Also das heißt, ich war immer auf der Flucht von meiner Schwäche und habe Schwäche kategorisch abgelehnt. Und darüber zu sprechen, war auch für mich ein Zeichen von Schwäche. Total verquert, aber irgendwo war das so tief in mir drin und das ist so in ganz vielen Menschen. Deswegen während dieser ganzen Zeit, auch selbst als ich damals ja zwischen zwei Frauen war, eine Affäre hatte, da irgendwo ein Kind auf dem Weg war, ich glaube, ich habe mal mit Tino Boos, das war so, habe ich mal gesprochen, aber halt so eher, das ist gerade die Situation, aber nicht so wirklich tief drin, wie schaut es in mir aus, was macht es mit mir, wo sind meine Ängste, das habe ich irgendwo alles mit mir selber ausgemacht und ja, war da ziemlich zu und hatte wahrscheinlich auch nicht den Mut. Ich glaube, das geht da auch um Mut zu sagen, okay, so ist es. Und ich glaube, den Mut habe ich jetzt. Oder ich würde sagen, jetzt habe ich auch die Stärke. Also früher hatte ich 100 Kilo mehr und war vielleicht das, wo man sagt, okay, das ist ein starker Mann, aber ich war nicht stark. Ein starker Mann oder ein starker Mensch, der kann sagen, okay, hey, das sind meine Schwächen, das sind meine Probleme, steht dazu und sagt, okay, so und so what? Trotzdem bin ich okay und damit gehen wir weiter. Und das habe ich so lernen dürfen, was wirkliche Stärke ausmachen, das ist nicht Muskel.
Glaubst du denn, dass, ich meine, du bist jetzt, hast gesagt, du bist Experte und hast noch den Blick ins Eishockey rein. Siehst du das so, dass sich gefühlt da etwas geändert hat in der heutigen Zeit? Ist das für die jüngeren Spieler oder für die Profisportler mittlerweile einfacher, diese Themen dann auch ja zuzulassen, sich einzugestehen und auch zu thematisieren? Oder ist das nach wie vor ein Bereich, wo aus deiner Sicht noch extrem viel Luft nach oben ist?
ja, also extrem viel Luft. Denn ich habe oft dahinter geschaut, ich kenne die Spieler einfach, du hast mit denen ja 24-7 verbracht und da waren Themen. Und nochmal, das heißt nicht, dass die irgendwelche psychischen Krankheiten hatten. Die hatten halt ganz normale Themen, die alle hatten. Also die hatten halt auch ihre Versagensängste, die hatten ihre Sorgen, aber für das war kein Platz. Und gerade in der Zeit, in der ich groß geworden bin oder die ersten Profijahre, da war es noch ein anderes Eishockey, das war noch anders geprägt. Da ging es nur hart und zack, zack und auf geht's. Und irgendwo ein Trainer, der gesagt hat, Kopf durch die Wand, dann hast du es gemacht. Das hat sich schon geändert, dass auch, ja, mal wieder ein Spieler in die Öffentlichkeit geht und auch sagt, okay, ich habe da vielleicht Probleme mit Burnout, ich habe Probleme mit manchen Geschichten. Passiert viel zu wenig, weil die Dunkelziffer ist extrem hoch, auch im Leistungssport. Leistungssport ist auch nur ein Durchschnitt der Gesellschaft. Also da sind auch nur ganz normale Menschen. Das heißt, das ist einfach auch da alltäglich und es ist viel zu wenig, dass da drauf geschaut wird. Vielleicht ende ich damit. Und da ist so viel Potenzial. Also ich glaube, es gibt schon Mentalcoaches, aber die machen halt für mich oft Chaka-Chaka und schauen so als Team. Aber wenn jeder Spieler für sich zum Beispiel Versagensängste anschauen würde und dann entspannter im Spiel ist, wenn jeder Spieler für sich einen besseren Umgang hätte mit seinen Sorgen, mit seinen Ängsten, dann wäre er auch ein besserer Spieler. Das heißt, dieses Potenzial als Mensch oder als Athlet, was die mentale Geschichte angeht, sehe ich als riesig und da steckt unglaublich viel Verbesserungspotenzial.
Bevor wir dazu kommen und ich gerne fragen möchte, wie du das geschafft hast, das quasi so ehrlich zu dir selber zu sein und vor allem auch so den Weg daraus zu finden, finde ich nochmal interessant. Du hast das jetzt schon viel geschildert, aber ich überlege jetzt gerade nochmal, das ist ja eigentlich gar nicht hoch genug einzuschätzen, in Anführungsstrichen, dass du trotz dieser Probleme und dieser Ängste so unglaublich gute Leistungen gebracht hast in deiner Sportart. Wie war das dann? Erste, eigentlich zwei Fragen. Wie war das aus deiner Sicht möglich? Und wäre vielleicht, was ich auch spannend finde, wäre vielleicht sogar noch viel mehr möglich gewesen, wenn du damals schon, wie du es eben geschildert hast, auch bei den heutigen Spielern, wenn du damals schon deine Themen vernünftig adressieren könntest. Weißt du, wie ich meine?
Ja, bin voll bei dir. Habe ich. Ich glaube, zum einen vielleicht ein ganz kleiner Ausflug in meine Vita und das, was auch natürlich im Buch auch dann steht. Ich hatte als Kind einfach die Erfahrung gemacht, dass so wie ich bin, bin ich nicht okay. Also ich kam irgendwo mit 6 Finger auf die Welt und irgendwo war da schon als Baby war es nicht okay. Irgendwann ist mein Papa mir weggebrochen in einem, ja, schweren Ereignis, dass er nicht gestorben ist, sondern er ist einfach krank geworden. Das heißt, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht okay. Und sehr prägend war so mit 10, ich habe klassisch Fußball gespielt. Und irgendwann kam der Trainer zu mir und sagt, du, Andreas, brauchst nicht mehr kommen, bist einfach zu schlecht. Das waren immer so Ereignisse, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin nicht okay, wie ich bin, und es war sehr schmerzhaft für einen Jungen. Kam dann zum Eishockey mit 10,5, also ich habe da sehr spät angefangen, und auch da hat man mich einfach ausgelacht und weggeschickt. Du kannst nicht Schlittschuh laufen. Ich glaube, der Trainer hat dann irgendwann mal Erbarmen und hat mich in die Ecke geschickt, du kannst deine Kreise da machen, links und rechts fahren und vielleicht kannst du da mal mitmachen. Aber irgendwie war da so ein großer Schmerz in mir, dieses weggeschickt werden, nicht dabei sein dürfen und das Gefühl von Minderwert, dass ich damals entschieden habe, ich werde alles tun, dass ich dabei sein darf, dass ich den Menschen zeige, dass ich doch okay bin. Und ich bin dann damals durch diesen Schwur, den ich getroffen habe, voll in die Leistung. Das heißt, ich war leistungsbesessen, ich war trainingsbesessen und ich glaube, das war die einzige Möglichkeit, mein Defizit an 4, 5 Jahren, weil die meisten fangen ja mit 4, 5 Jahren an, Eishockey spielen, das überhaupt aufzuholen und viele dann eben so überholen. Das war nur meine Fähigkeit, mich so zu schinden, so zu quälen. Und es war mein Motor meiner Karriere. Das heißt, ich habe halt dann einfach mehr trainiert wie alle anderen und fast wie alle anderen. Ich würde sagen, da gibt's, ich war sicher technisch drittklassig, läuferisch vielleicht zweitklassig. Aber halt, was den Körper angeht, was den Willen angeht, was den Biss angeht, ich glaube, da war ich, weiß nicht, ob es da andere gab zu dieser Zeit, die einfach diesen Biss hatten, die diesen Willen hatten, weil der Motor war aber, diese Angst weggeschickt zu werden, diese Angst nicht gut genug zu sein. Und das war halt eben mein Motor, deswegen, das hat mich zu dem werden lassen, zu dem Profi. Und auf der anderen Seite hast du gefragt, wie wäre ich als Spieler geworden, wenn ich halt nicht diese Leistung gebraucht hätte, um von mir selbst wegzulaufen. Ich glaube, ich wäre ein besserer Spieler gewesen, weil ich so viel Energie gebraucht habe, eben gegen meine Ängste anzukämpfen, weil diese Angst, nicht gut genug zu sein, die war immer dabei. Und die war in jedem Spiel dabei und die war im größten Erfolg als deutscher Meister, war die dabei, weil da war direkt die Frage, okay, was ist morgen? So, wie geht's weiter? Bist du morgen noch gut genug? Also ich bin immer so ein bisschen vor diesem Gefühl weggelaufen, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, war immer an meiner Seite. Und wenn ich da Tools gehabt hätte, mit diesen Ängsten umzugehen, mich da rein zu entspannen oder so, wie ich es heute mache, einfach diese Ängste umzuwandeln. Ich glaube, dann wäre ich nochmal ein besserer Spieler gewesen, weil ich einfach entspannt auf dem Eis gewesen wäre.
Und mega spannend, wie du das schilderst. Und diesen Schwur, wie du sagst, den hast du dir denn in so jungen Jahren schon, warst du schon in der Lage, quasi dir das selber so mit dir auszumachen, dass es nur so geht, eben über dieses viele Training und dadurch die, ja, vielleicht die ein oder andere Schwäche oder das vielleicht können wir wegnehmen. Du hast ja eben gesagt, das waren, die waren vorhanden, die Schwächen im Gegensatz zu anderen, dass du das nur so ausmerzen kannst.
Absolut. Also ich bin halt voll in diese Leistungsschiene, aber wirklich, das war ein Vermeidungsmuster von diesem Schmerz des Minderwertes, des Weggeschicktwerdens. Das heißt, war mein Muster, das zu vermeiden, war Leistung. Und was ist dann halt passiert? Ich habe halt recht schnell auch in jungen Jahren dann Anerkennung bekommen und ich war nach 7 Jahren war ich halt Profi. Nicht mal 7 Jahren. Das heißt, das hat natürlich Nährboden gekriegt, dass ich merke, okay, je mehr ich leiste, je mehr Anerkennung bekomme ich. Aber es war auch irgendwo teilweise toxisch, denn wenn die Anerkennung weggebrochen ist, wie zum Beispiel in schweren Momenten oder wenn ich mal keinen Vertrag bekommen habe, damals in Köln oder am Ende der Karriere, bin ich natürlich genau in diesem Gefühl rausgekommen, weil das andere war auch ein Stück weit nur Ablenkung. Und genau in diesem Muster hängen halt viele Menschen, die tief irgendwo ein Thema haben. Vielleicht haben sie ein Problem, sie können nicht alleine sein und kleben sich halt immer an Beziehungen. So, und dann bist du halt abhängig von dieser Beziehung. Und wenn die bricht, dann kommst du genau in diesem Gefühl raus. Oder du bist vielleicht in Beziehungen, die dir gar nicht gut tun, in irgendwas Toxischem. Aber es ist immer noch besser, so eine Beziehung zu haben wie keine, weil dann hättest du das Gefühl von Einsamkeit. Und das, da ist oft immer die Entstehung in der Kindheit, in den Prägungsjahren. Und das ist dann unterbewusst. Also es sind so unterbewussten Verhaltensmuster, so unterbewusste Strategien, die wir einfach nicht wissen, da haben wir keine Klarheit drüber. Und das war für mich das Herausforderndste zu finden, okay, wie tickt denn der Andreas drinnen? Denn die Psychologie geht davon aus, dass das meiste, wie wir gesteuert sind, unterbewusst läuft. Also unterbewusste Verhaltensmuster, unterbewusste Strategien. Und das war ein Challenge, da hinzuschauen und das rauszukriegen. Und das ist, glaube ich, als Mensch sehr wertvoll zu sagen, okay, wie ticke ich denn unterbewusst? Was passiert denn da? Und da kriegt es oft einen Aha-Effekt. Und ich glaube, da hilft auch das Buch, weil ich an meiner Geschichte immer wieder so diese Verbindung zu dem Inneren, zu vielleicht Kind, zur Prägung schlage. Und ich glaube, wenn man es bei mir gut erkennt, dann ist die Idee, dass jemand selbst sagt, ah, jetzt erkenne ich es bei mir. Bei dem Typ erkenne ich es, aber hier erkennt es auch bei mir. Das ist der Plan.
Wie hast du es denn geschafft, da wieder rauszukommen? Was waren, gab es da Schlüsselmomente, wo du, gab es da vielleicht auch Schlüsselbegegnungen, gab es da Schlüsselpersonen in deinem Leben, wo sich was gefügt hat, wo du dann gesagt hast, ja, jetzt merke ich, jetzt bekomme ich die Werkzeuge an die Hand, wie ich irgendwie aus diesem toxischen und mit diesem Problem irgendwie, wie ich da rauskomme? Und wann war das?
Ich glaube, wichtig, das möchte ich hier noch anfügen, Konstantin, wenn man so über die Probleme spricht. Ich war trotzdem ein lustiger Kerl und habe viel Spaß gehabt. Und wenn du die ganzen Jungs fragst, ja, der Renzi, ich war einfach lustig und mir ging es auch gut. Es war nicht, dass ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, dass ich an der Waffel hatte. Gut, teilweise schon. Aber trotzdem war ich irgendwo ganz normal und habe viel Spaß gehabt. Aber es war halt oft halt diese andere Seite, die halt auch da war. Und als ich dann hauptsächlich zwischen diesen zwei Frauen damals stand und ich wusste hin und her, habe ich halt alles versucht, um diese Krise zu lösen. Und was macht man? Was man halt so denkt, okay, ich muss irgendwas Besonderes machen. Das heißt, ich bin damals, habe ich mir das Innenband gerissen und konnte nicht zur WM fahren. Und dann kam ich auf die Idee, ich muss auf den Kilimanjaro. Ich muss aufs Dach von Afrika und wenn dann morgens die Sonne aufgeht und ich sehe das ganze Land Afrika unter mir, dann weiß ich Bescheid. So, das ist dieser eine Moment, wo ich dann weiß, ich bin dann da hochgerast und fast gestorben an der Höhenkrankheit und lag danach 2 Tage irgendwo im Halbkoma in irgendeinem Schuppen. Aber es ist halt nicht passiert. Ich habe halt da nicht Klarheit bekommen. Das Paket meiner Probleme war halt immer noch da. Und dann bin ich im Dschungel gewesen und dann war ich irgendwo im Schweigekloster und bei Schamanen und was ich was. Und das war halt so immer eine Suche nach irgendwas, bei irgendwem, bei irgendetwas. Nur nicht halt bei mir. Und ich glaube, der changing Moment in meinem Leben war, als ich wirklich mal Kontakt bekommen habe mit diesem Vakuum, mit dieser Leere in mir, also mit diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein, mit diesem tiefen Minderwert, mit meinen Verlustängsten. Und das war erstmal so, wow, was ist denn da drin? Was trage ich denn eigentlich ein Leben lang mit mir mit, hinter dieser Eisenrennsrüstung? Ja, das ist ja ein tiefes Vakuum an Wert, ein tiefes Vakuum an Liebe, wo ich mir immer mal außen geholt habe. Und das war eben eher still zu werden, Kontakt mit sich, mit seinen Gefühlen zu bekommen. Und das war herausfordernd für mich, weil ich sehr abgetrennt war vom Fühlen. Und da sind irgendwo die meisten Menschen haben da ein Thema. weil sie halt nicht in sich reinkommen, in ihre Gefühle. Und dann schließlich, warum? Weil es halt irgendwann so wehgetan hat als Kind. Dann sagen wir, hey, das möchte ich nie mehr fühlen. So, und dann machen wir bittig gesprochen so die Kiste zu, das Herz zu, das Fühlen zu und laufen halt durchs Leben so mit, naja, okay, aber wir kommen da gar nicht mehr rein. Die Krux an der Geschichte, dass wir auch gar nicht mehr so freudig sind und die schönen Dinge genießen können, weil wir halt generell sagen, als Kind, das ist so ein kindliches Schutzmechanismus, wir drosseln mal unsere Gefühle, wenn es da nicht so schön war.
Und wie lange hat dieser Prozess bei dir gedauert? Also kannst du das jetzt im Nachgang, kannst du das beziffern, wie lange du dafür gebraucht hast, um wirklich, so wie du jetzt, und das merkst du, merkt man ja auch, nicht nur, weil du das jetzt im Buch aufgeschrieben hast, sondern so wie du das jetzt auch schilderst, das, wo du jetzt an so einem Punkt bist, wo du sagst, ja, ich habe es geschafft, ich habe da für mich irgendwie den Weg rausgefunden. Wie lange hat das gedauert?
Oh, ich glaube, ich war schon zäh, ich war natürlich auch ein zäher Bock und sehr, sehr im Kopf und halt dieses harte, toxische Muster, okay, da muss man hart und viel bringt viel. Also habe ich halt natürlich auf diesen Selbstfindungsprozess oder Persönlichkeitsentwicklungsprozess auch wieder Vollgas gegeben. Nur da geht es nicht darum, um mach viel und mach was Besonderes, sondern setz dich auf dein Popo und fühl das Gefühl, was da ist. Und gerade das Schattengefühl, das du ein Leben lang bekämpfst, ganz easy. Und das, da war ich sehr bockig, muss ich sagen, innerlich. Oder ich hatte auch große Angst davor, glaube ich. Ich hatte riesige Ängste. Also ich hatte riesige Angst vor meiner Angst. Ich hatte riesige Angst vor meinem Minderwert. Also ich würde sagen, ich war so 6, 7 Jahre schon unterwegs. Ich bin immer noch unterwegs. Ich glaube, das hört nie auf. Das ist nicht, dass man damit ein Thema durch ist, dass ich jetzt mein Minderwert ganz weg ist. Der ist immer da, also der sitzt doch jetzt, wenn wir Podcast aufsprechen, sitzt der gefühlt neben mir und ist in meinem Ohr und sagt, Renzi, red langsamer, red deutlicher, versteht kein Mensch. Aber ich steige nicht mehr drauf ein oder ich habe einen Bezug zu diesem Gefühl. Dabei helfe ich im Endeffekt Menschen, dass man einen Bezug kriegt, dass man sich selbst versteht, dass man sich selbst annimmt, dass es das Leben nicht mehr blockiert. Und wo man merkt, wow, ich bin jetzt viel entspannter im Leben, ich bin viel erfolgreicher im Leben, ich kann den Erfolg mehr genießen. Und ich bin viel glücklicher. Darum geht es schlussendlich, dass wir glücklich sind.
Also ich finde, du sprichst nicht zu schnell. Man kann alles gut verstehen, wie du schilderst. Also das schon mal als Punkt, weil du es eben gesagt hast. Gab es denn auf diesem Weg und in dem Prozess, gab es Personen, vielleicht gar nicht so die Beziehung zu Frauen, die du geschildert hast, sondern vielleicht auch aus dem Eishockey, wo du musst dir, wenn du sie nicht benennen willst, ist es auch völlig okay für mich, aber wo du dich öffnen konntest, wo du das mal zumindest ein Stück weit rauslassen konntest, oder hast du das wirklich alles komplett mit dir und dann anderen Personen ausgemacht? Oder hast du das vielleicht sogar gar nicht mit den Frauen, mit denen du zusammen warst, war das da auch kein Thema? Also war das immer nur zwischen dir selber?
Rückblickend würde ich sagen, ja. Weil irgendwo habe ich gesagt, okay, mir kann keiner helfen. Also am Anfang habe ich schon versucht, mal mit einem Kumpel zu sprechen, aber ich habe gemerkt, okay, die können mir nicht helfen. Es tut zwar gut, mit jemandem mal zu sprechen, aber helfen, hatte ich einen, kann mir ja keiner. Und deswegen
ist ja auch schon so einfach, ne?
Also eben, ja, also das, weil es hat sich nichts verändert. Also da waren zwar gute Tipps, komm, ist noch nicht so schlimm oder auf geht's und so, aber das hat, weißt du, das hat nicht in der Tiefe gewirkt. Das ist wie wenn du zum Beispiel sagst, oh, Andi, du sprichst ja gut oder du sprichst ja langsam. Aber wenn du tief drin eine tiefe andere Überzeugung hast, die sich einfach 30 Jahre da eingeschliffen hat, die sich 30 Jahre da manifestiert hat und da festsitzt, dann bringt es nichts, wenn es außen jetzt sagt, es ist doch gar nicht so. Schau mal, du bist doch erfolgreicher Eishockeyspieler, du hast doch Geld, du hast doch Anerkennung, ist doch alles gut. Aber in dir schaut es ja anders aus. So, und das ist halt so wichtig zu sagen, es ist halt in mir sah es anders aus. Und deswegen habe ich den Eindruck gehabt, mir kann keiner helfen. Also da waren sicher Menschen da und Freundschaften da, aber dass ich in die Tiefe in den Prozess bin mit jemandem und mich tief angevertraut habe, nicht mal meinen engsten Vertrauten, würde ich sagen.
War eigentlich das Thema sportlich und sportliche Aktivität für dich immer auch nach der Karriere etwas, was du gebraucht hast in deinem Leben? Oder hast du diese Lust auf Bewegung, sage ich mal, und dieses Schwitzen und sich danach irgendwie, jeder kennt das ja, wenn man sich sportlich betätigt hat, dass man sich danach, also meistens zumindest, sei denn man hat zu hart trainiert, wenn man völlig kaputt ist. Aber ansonsten hat man ja so ein positives Gefühl und auch beim Sport werden ja nun diverse, ja, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber da werden ja diverse Sachen ausgeschüttet, die irgendwie einem gut tun. War das für dich immer noch weiter auf deinem Weg dabei oder gab es auch eine Zeit, wo du dich gar nicht sportlich betätigt hast?
Ja, es gab am Anfang, ich war einfach auch durch, also ich glaube nach fast 20 Jahren Profi und so wie ich es betrieben habe, das Profitum mit meinem Trainingswahnsinn. Ich glaube, ich war irgendwo durch. Ich habe damals die Karriere beendet, da war ich mit einem Freund in Brasilien und ich war am Rio am Strand am Trainieren und ich bin wirklich im Trainingslauf bin ich stehen geblieben. Und es war so ein innerer Dialog, dass ich wusste, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, dann ist es vorbei. Also dann ist das Feuer vorbei und so war es. Also ich bin stehen geblieben und bin ins Hotel und habe damals den Manager in Schwenningen angerufen und gesagt, ich komme nicht mehr, ich höre auf, das Feuer ist weg, ich kann mich nicht mehr quälen. Und danach war ich einfach auch durch. Also ich wollte nicht mehr joggen gehen, ich wollte nicht mehr, Gott sei Dank, bin ich nicht auseinandergegangen, weil ich auf meine Ernährung geachtet habe. Und jetzt, so in den letzten Jahren, kommt es wieder, dass ich halt merke, ja, okay, der Muskelapparat lässt nach. Das heißt, jetzt kommen meine ganzen Verletzungen, Kreuzbänder, Innenbänder. Das heißt, ich muss jetzt schon was tun, regelmäßig tun. Ich mache es aber zur Freude. Also ich mache nicht mehr, weil ich sage, ich muss. Sobald bei mir was ist, muss, dann merke ich, dann rebelliert etwas in mir. Ich mache das zur Freude, weil ich es möchte, nicht weil ich es muss.
Wie schwierig ist denn eigentlich dieser Punkt oder wie gehst du damit um, dass du Sachen aus der Vergangenheit und die bei dir ja nun auch, wie du sagst, durchaus ja sehr, sehr schwerwiegend da waren, dass man gewisse Sachen aus der Vergangenheit eben gar nicht mehr ändern kann. Also ist das bei dir was, wo du auch für dich einen Weg gefunden hast, gerade auch schlechte, negative Entscheidungen, die man getroffen hat, möglicherweise für sich selber einen Weg zu finden und zu sagen, so ja, ich kann es nicht mehr ändern, das, was in der Vergangenheit war, das war halt so. Oder auch nochmal anders gefragt, bereust du vielleicht auch Entscheidungen gar nicht, die in der Vergangenheit waren?
Ja, vielleicht zum ersten Punkt, man kann die Vergangenheit nicht verändern. Ja und nein. Ich glaube, man kann die Vergangenheit verändern, weil du rückblickend das Gefühl, was damals war oder was da entstanden ist, das kannst du verändern. Also du kannst es in der Vergangenheit hängen bleiben, da war irgendwo ein Ereignis und du sagst ein Leben lang, sagst du, nein, und warum ist mir das passiert und war bis immer im Groll und dann ist es fest. Wenn du aber einen Weg schaffst, mit der Vergangenheit zu arbeiten und die aufzuarbeiten, dass du sagst, ja, ist okay, das ist mir damals passiert, war nicht schön, aber ich nehme es an. Ich mache meinen Frieden mit diesem Ereignis. Dann änderst du die Vergangenheit, weil dann bist du frei von dieser Vergangenheit. Und dann ist die Vergangenheit verändert. Und das ist wichtig, weil viele Menschen, und das ist mir früher auch gegangen, okay, das habe ich erlebt in meiner Kindheit. Vielleicht, ich hatte keine schlechte Kindheit. Ich hatte nur einfach traumatische Erlebnisse. Aber wenn du vielleicht eine schlechte Kindheit hattest, wenn du geschlagen wurdest, kannst du natürlich ein Leben lang sagen, okay, der Papa hat mich geschlagen. Deswegen bin ich heute ein Vater, der auch schlägt. So, dann ist die Vergangenheit nicht verändert und du gibst der Vergangenheit die Power. Von damals, okay, nur weil ich das erlebt habe, muss ich es heute nicht so sein. Und das meine ich mit Arbeiten in der Vergangenheit. Wir können da was verändern, wo es passiert ist. Das heißt nicht, dass wir sagen, es ist alles gut, was passiert ist, aber wir können sagen, okay, es war so. Und ich glaube, das habe ich gemacht, dass ich meine Vita anschaue, auch die Dinge, die nicht schön waren, auch mein Betrug meiner damaligen Frau gegenüber, zu sagen, es war nicht okay. Und mit dem Wissen heute würde ich es anders machen, garantiert. Aber damals, der Mann, klar, der hat irgendwo auch körperliche Lust gehabt, der hat sich vielleicht auch da Anerkennung geholt. Ich verstehe diesen Typen von damals. Ich mache mit diesem Typen von damals Frieden. Und das ist halt der erste Schritt von Frieden. Und dann, glaube ich, mit meiner damaligen Frau, die ist heute meine beste Freundin, viel Kontakt. Und dann ist halt da auch was entstanden, auch Frieden, dass wir die Vergangenheit heute anders sehen. Und ich mag vielleicht für Menschen krass klingen, aber meine Ex-Frau sagt heute, oder meine Frau von damals sagt heute, Andreas, dass du mir fremdgegangen bist und dass das Wichtigste, was mir passiert ist. Weil da habe ich mein Leben verändert. Da bin ich nochmal ein ganz anderer Mensch geworden, eine ganz andere Wachheit. Und sie sagt heute Danke, auch wenn es für manche krass ist. Einen Einfluss auf unsere Vergangenheit und wir können das immer ändern, was passiert ist, weil wir unsere Haltung dazu ändern. Und dafür brauchst du erstmal so die Annahme, es ist passiert, es war so, nicht dieses Nein, 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 weil dann verändert sich nichts. Erstmal diese Annahme und dann sagen, okay, was mache ich draus? Sehe ich eine Chance? Sehe ich eine Möglichkeit? Und dann haben wir einen Einfluss, uns zu verändern.
Oh, hochspannend. Wie gehst du denn, du hast 4 Kinder, da können wir uns die Hand geben, ich auch. Wie gehst du denn mit deinen Erfahrungen? Ist das ein Thema, wo du jetzt bei deinen Kindern irgendwie besonders drauf guckst, wenn du irgendwelche Sachen merkst oder meinst zu spüren, dass vielleicht auch der ein oder andere mit einem Problem rumläuft oder sich da was andeutet? Oder ist es eher so, dass du sagst, ja, komm, da muss jeder, auch jeder kleine Mensch und meine Kinder auch ihre eigenen Erfahrungen machen und natürlich können sie jederzeit zu mir kommen und mit mir darüber sprechen?
Absolut. Ich glaube, jedes Kind darf seine Erfahrung machen. Es geht nicht darum, ein perfekter Vater, perfekte Mutter zu sein oder den Kindern ein perfektes Klima geben zum Aufwachsen. Aber es geht darum zu sagen, mit einer gewissen Wachheit da zu sein und sagen, okay, ein Kind von 0 bis 6 bezieht alles auf sich. Ein Kind von 0 bis 6 kopiert. Das heißt, was bin ich für ein Vorbild? Also wenn ich abwesend bin, bin ich mental abwesend, was bin ich dann für ein Vorbild für meine Kinder? Und ich weiß natürlich, dass wir alle so Sätze haben, so Klassiker, das Leben ist Kampf, das Leben ist hart, im Leben muss man erstmal was erreichen. Das sind so Sätze, wo die meisten so zusammenzucken oder so, was fällt dir ein? Was glaubst du, wer du bist? So meine Generation, das haben wir halt oft gehört, von Eltern, Großeltern so, aber die haben es dann auch gehört. Und dann irgendwann mal zu wach zu werden, weil wir sagen manchmal Dinge, die haben halt wir gehört und die haben wir übernommen, so glauben halt wir, dass es ist. Nur wenn wir halt so einem Kind sowas zu sagen, dann prägt es ein Kind. Und da halt eine gewisse Wachheit zu haben, okay, nee, ich möchte, dass ein Kind nicht glaubt, dass es Leben ein Kampf ist, weil daran glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass man im Leben ganz viel aus sich machen muss. Das glaube ich nicht, weil die Grundhaltung darf sein, wir kommen als wundervolle Wesen auf die Welt und wir sind einzigartig und wir dürfen unser Potenzial entfalten und wir müssen nicht was aus uns machen. Das ist so, mach was aus dir, lern was Gescheites. Das ist für mich nicht die Haltung, die ich Kindern geben möchte, wie ich erziehen möchte. Das dient nicht einem glücklichen Menschen. Das dient vielleicht einer Gesellschaft, das dient vielleicht einer Leistungsgesellschaft, dass wir lieb, brav und nett leisten und viel konsumieren. Aber es dient nicht, einen glücklichen, zufriedenen, selbstständigen Menschen zu entwickeln. Und da glaube ich, da habe ich andere Ansichten bekommen, eine andere Wachheit bekommen, weil ich weiß, was es bedeutet, als Kind Erfahrungen zu machen und dann in so toxischen Muster zu sein, die einfach nicht dienlich sind.
Aber war dementsprechend dann, so wie ich dich verstehe, auch ein Prozess, den du dann, also es war auch nicht immer so, dass du da so drauf geblickt hast wie jetzt.
Dafür hat es halt meine Krisen gebraucht. Ich glaube, wir brauchen immer eine Krise, um uns zu verändern und eine persönliche Krise oder eine Beziehungskrise ist eben, oder jetzt momentan, wenn du jetzt in die Welt schaust, wir sind gerade in einer Krise, auch in unserem Land. Ich glaube, ich sehe es als eine mega Möglichkeit, aufzuwachen und zu hinterfragen. Das tun gerade viele Menschen, dass die einfach aufwachen und sagen, okay, was geht's hier wirklich? Was geht's wirklich im Leben? Geht's im Leben darum, viel anzuhäufen und materielle Dinge? Ich glaube halt nicht. Es geht darum, dass wenn der Deckel zugeht, bei dir, bei mir, bei allen, dass wir dann zurückblicken und sagen, hey, es war eine runde Sache. Ich war zufrieden, ich war glücklich und ich bin meinen Weg gegangen und nicht der Weg des Malochens und Leistungsmaschine, bis das umfallen, dann zur Rente, dann wollen wir es genießen und dann kommt der Herzinfarkt und wir sind weg. Wir dürfen einfach hinterfragen, was wir leben. Aber das haben wir alles so gelernt von unseren Eltern, Großeltern, vom System. Aber dient es mir, dass ich glücklich bin. Und wenn ich halt gerade nach Deutschland schaue, in unser Land, ich sehe halt viele Menschen mit Burnout. Die Burnout-Rate ist, du kannst den Bogen sehen, es ist unglaublich. Die Depressionsrate, die Medikamenteneinnahme für psychische Krankheiten ist einfach krass. Ich sehe wenig glückliche Augen auf den Straßen. Ich sehe eher getriebene Menschen, angstvolle Menschen, Beziehungskrisen ohne Ende. Ich glaube, es ist halt Zeit, stehen zu bleiben und in Kontakt mit sich selbst zu kommen und sich mal zu hinterfragen und in sich hineinzuhören und was lebe ich überhaupt. Und so finde ich den Bogen zum Buch. Ich glaube, das Buch hat das Potenzial, Menschen ein Stück weit aufzuwachen und vielleicht sagen, okay, ich hinterfrage vielleicht mich mal. Habe ich eine Verbindung zu mir, zu meinen Gefühlen, zu meinem, was will ich denn wirklich im Leben? Was geht es denn in meinem Leben?
Ja, also definitiv, das merkt man ja, glaube ich, auch jetzt an den Minuten, wo wir darüber sprechen, definitive Leseempfehlung für alle, die das hier hören, sich das Buch zu kaufen. Lass mich abschließend mal fragen, hast du viele Anfragen oder hast du einen Weg für dich gefunden, deine, ich sag mal, Expertise oder auch deine Erfahrung jetzt auf dem Weg auch so über gewisse Vorträge oder Interviews oder Reden oder so auch anderen Leuten näher zu bringen oder ist das bislang noch nicht so der Fall?
Am Anfang habe ich das alles wirklich nur für mich gemacht und ich bin so ein Mensch, bevor ich was weitergebe, muss ich es selbst erfahren haben. Und ich glaube, ich habe bin diesen Weg selber gegangen und habe gemerkt, es funktioniert. Also ich sage immer, der Weg der radikalen Selbstliebe, sich selbst so zu nehmen, wie man ist. Und habe dann gemerkt, okay, da ruft mich was. Also ich habe irgendwo gemerkt, das ist für mich ein Beruf, aber Beruf hat ja irgendwas mit Berufung, mit Ruf zu tun. Ich habe gemerkt, okay, der Bereich ruft mich. Genauso wie damals das Eishockey. Also ich liebe das genauso, dieses Wissen weiterzugeben, also Menschen da zu begleiten. Ich habe angefangen viel mit 1-zu-1-Session. Mittlerweile ist es Retreats. Es ist ein Online-Kurs, den ich aufgebaut habe, wo ich im Endeffekt dieses Wissen auf einer Online-Plattform weitergebe. Ich gebe Mentorings. Das ist ja meine große Berufung. Das ist das, wofür ich da bin, wofür ich lebe, wofür ich natürlich auch brenne. Und dieses Buch ist, glaube ich, ein Einstieg, dass Menschen Kontakt zu mir bekommen. Ein Buch ist auch ein Online-Kurs inklusive, wo die Menschen mal so reinspecken können. Ah, okay, so funktioniert das. Und ja, dann den Weg zu mir finden. Deswegen, die Einladung ist da.
Ja, super. Aber abschließende Frage. Die Expertentätigkeit gibst du aber nicht auf. Das ist nach wie vor was dir unglaublich viel Spaß bereitet.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, Konstantin, da geht es nur um reine Freude.
Ja.
Also das ist einfach nur was, wo ich mache aus reiner Freude. Ich wollte diesem Sport irgendwo ja erhalten bleiben, vielleicht ein bisschen was zurückgeben. Habe aber gemerkt, okay, Trainer oder Manager oder dieses 24-7, wie es halt früher hatte. Und okay, ich möchte irgendwo, wo ich dran bin, aber jetzt nicht den täglichen Job habe, jetzt nicht die Riesenverantwortung für einen Club trage oder für irgendetwas oder für eine Liga. Und dann kam, ich glaube, vor 7 Jahren jetzt diese Anfrage und das ist was, wo ich merke, nur Freude, wenn wir zwei jetzt zum Hockey gehen und wir zwei reden über Hockey, das, was ich liebe, so fühlt sich das wirklich an und deswegen mache ich es total gerne, auf jeden Fall die Saison noch und ja, ich muss schauen, was das Buch für Wellen schlägt, ich hoffe natürlich positive und dann werde auch ich mich hinsetzen müssen und sagen, okay, vielleicht geht es auch dann ums Loslassen, das habe ich auch gelernt die letzten Jahre, man darf dann auch immer auch Dinge, die vielleicht auch schön sind, vielleicht immer mal loslassen, aber dieses Jahr bin ich auf jeden Fall noch ready.
Gut. Na, dann freuen wir uns auf jeden Fall da auch drauf, dass du in der neuen Saison deine Expertentätigkeit und dein Wissen dann rund um das Spiel auf dem Eis irgendwie wieder zum Besten gibst. Renzi, ich danke dir ganz herzlich. Das hat, ich habe mir das gedacht, dass das so ein interessantes Gespräch wird nach unseren Vorgesprächen und ja, finde das klasse, ehrlich gesagt, wie du das schilderst und dass du das vor allem so offen und ehrlich und transparent auch sagst. Und also ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen, das Buch. Wir können hier über unsere Kanäle dafür ordentlich Werbung machen, denn das ist höchstwahrscheinlich für jeden Eishockey-Fan, der ja auch dann eben natürlich ein Privatleben hat und höchstwahrscheinlich auch viele Probleme oder sich vielleicht wiederfindet, sollte das höchstwahrscheinlich auch gut sein, das Buch zu lesen. Also vielen, vielen Dank.
Ich sage danke. Danke für die Zeit. Danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Hat riesen Spaß gemacht und ich schicke einen Gruß in die Welt und natürlich auch dann viel Freude. Der DL mit der neuen Saison, Jubiläum ist immer was Besonderes und